ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner und heute ist Dienstag, der 27. Januar. Wir zeichnen diesen Podcast um 12 Uhr auf und ich freue mich sehr, Stefan, dich wieder zumindest mal virtuell wieder an meiner Seite zu haben.
Ja, und ich bin froh, wieder an Bord zu sein, nachdem ich ein paar Tage flach lag, regelrecht ausgenockt war und ja, die Nachrichten zum Krieg in der Ukraine wie in einem Fiebertraum registriert habe, als so aufflackernde Momentaufnahmen von Ereignissen, die gleichzeitig stattfanden, aber in meinem Kopf zumindest einfach keinen Sinn ergeben wollten. Da ist der 5-jährige Kirillo, der in Winterjacke mit Schal und Mütze in einer eiskalten Kiewer Wohnung sitzt und Wassili Gollot erzählt, dass er in der Nacht schon 2-mal in den Keller musste. Luftalarm. Der Junge kennt nur den Krieg. Der 4. Winter ist der schlimmste. Dann habe ich den Journalisten Denis Trubezkoi im Ohr, der in unserer letzten Folge ja den täglichen Überlebenskampf der Ukrainerinnen und Ukrainer beschrieb, eindringlich und schonungslos. Putin nutze die 2-stelligen Minusgrade, um das überfallene Land in die Kälte und Finsternis zu bomben.
Und dann als krasses Kontrastprogramm die Skyline des sonnig warmen Abu Dhabi. Das muss ja so ein bisschen wie eine Fata Morgana auf dich gewirkt haben, denn die Emirate, die waren ja Schauplatz von Verhandlungen am Wochenende, die vielleicht eines Tages zum Frieden führen sollen.
Ja, das war auch irgendwie unwirklich. Es waren ja keine Medien dabei. Entsprechend musste ich mir die trilateralen Gespräche irgendwie ausmalen mit den vermittelnden Amerikanern in einem Raum, die Kriegsparteien, Russen und Ukrainer an einem Tisch, ein Konferenzraum, Arbeitsgruppen. Und am 2. Verhandlungstag gar ein gemeinsames Mittagessen. Und bevor ich wieder einschlafe, kriege ich dann noch mit, dass sie die Gespräche in Kiew und im Kreml danach mit demselben Wort beschreiben: konstruktiv. Dann schrecke ich hoch, russische Geschosse schlagen in ukrainischen Wohnhäusern ein, der Terror aus der Luft geht weiter und auf der amerikanischen News-Webseite Axios lese ich das Zitat eines US-Vertreters, der in Abu Dhabi dabei war, die ukrainischen und russischen Delegationen zusammen erlebt hat und dann Folgendes sagt.
Es gab einen Moment, in dem alle fast wie Freunde wirkten. Ich hatte ein Gefühl der Hoffnung.
Ja, das klingt für mich zu schön, um wahr zu sein. Nach einer Mischung aus Fiebertraum, Wunschdenken und der für die Trump-Regierung so typischen maßlosen Übertreibung. Also klär mich und uns alle bitte auf, Kai. Waren die Gespräche in Abu Dhabi wirklich so vielversprechend? Was war denn anders als beim letzten Aufeinandertreffen von Delegationen der Kriegsparteien im vergangenen Sommer in der Türkei?
Also ehrlich gesagt, Russland und die Ukraine sich als Freunde vorzustellen, dafür muss man, denke ich, schon deutlich erhöhte Körpertemperatur haben. Was ja aber tatsächlich kein Fiebertraum ist, dieses jetzige Format unterscheidet sich von vorigen, also dem von Istanbul zum Beispiel, nicht nur dadurch, dass die USA ja mit am Tisch sitzen, sondern auch die Zusammensetzung der entsandten Verhandlungsteams ist neu. Da sind nämlich auf beiden Seiten, sowohl auf der ukrainischen als auch auf der russischen, die Militärs, genauer die Militärgeheimdienste, stärker vertreten als bisher. Auf ukrainischer Seite ist da der Büroleiter von Präsident Zelensky, Kirillo Budanov, zu nennen. Er war zuvor der Chef des Militärgeheimdienstes. Und auf russischer Seite sitzt der aktuelle Chef des Militärgeheimdienstes dort, Igor Kostjukov. Und der Vorteil ist, die kennen sich zumindest gut, haben schon beim Gefangenenaustausch miteinander zu tun gehabt und sind im Prinzip seit Jahren bekannt. Und auch unsere Korrespondenten vor Ort in Kiew hören aus der ukrainischen Delegation, dass mit diesem Admiral Kostjukov zum Beispiel ein sachlicher Austausch möglich sei. Sowohl Russland als auch die Ukraine hatten sich, du hast es schon angedeutet, vorsichtig optimistisch nach diesen beiden Treffen am vergangenen Wochenende geäußert. Jetzt kann man natürlich fragen, tun sie das nur, um Trump nicht zu verärgern? Mein Eindruck ist, zumindest mal sind die Voraussetzungen etwas besser als bei vorigen Begegnungen. Und eine weitere gute Nachricht ist, Stefan, es soll ja diese Woche weiter verhandelt werden. Eigentlich am Sonntag, aber Zelensky hatte den Wunsch geäußert, dass man sich schneller wieder treffen möge.
Dennoch, unser ARD-Studio in Kiew berichtet, dass die Menschen in der Ukraine skeptisch bleiben oder sehr skeptisch bleiben. Von angeblichen Fortschritten auf dem langen Weg zu einem Waffenstillstand haben sie schon zu oft gehört und gleichzeitig erleben müssen, dass Putin dann eben doch gnadenlos weitermacht. Oder erwartest du diesmal, dass die nächste Verhandlungsrunde in Abu Dhabi dynamischen Fortschritt bringen kann?
Also wir sind von handfesten Ergebnissen und das ist die schlechte Nachricht nach wie vor meilenweit entfernt. Also dass man sich da jetzt zügig auf irgendetwas einigt, darauf gibt es nicht den geringsten Hinweis. Und das scheint man in Moskau genauso zu sehen, wenn Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärt, es gebe Fortschritte, aber auch weiter, Zitat, gewaltige Herausforderungen. Als einen der Hauptstreitpunkte hat Russland sehr offen die Frage über Territorien identifiziert. Das ist auch kein Geheimnis, dass der russische Machthaber Putin den gesamten Donbass inklusive der bislang eben nicht eroberten Gebiete in Luhansk und vor allem in Donetsk für sich beansprucht. Was die Ukraine ja ablehnt, weil sie damit ihre Verteidigungslinien aufgeben müsste und extrem verwundbar für weitere Angriffe wäre. Interessant ist, finde ich, dass sich der Kreml dabei auf die sogenannte Anchorage Formula, also eine angeblich in Alaska bei diesem Treffen im Spätsommer zwischen Trump und Putin getroffene Vereinbarung bezieht, ohne sehr viel konkreter zu werden. Der Sicherheitsexperte Nico Lange, der auch kürzlich bei uns hier im Podcast war, schreibt in einer längeren Analyse aktuell dazu, ich zitiere mal, es drängt sich erneut der Eindruck auf, Witkow und Trump hätten in Moskau und Alaska der russischen Seite diesbezüglich Zusagen gemacht, die sie aufgrund der hart ablehnenden Position der Ukraine nicht einhalten können.
Also steht tatsächlich die Frage im Raum, die wir uns hier ja auch schon geraume Zeit stellen, nämlich hat Trump Putin in Anchorage vollmundig versprochen, dass er den gesamten Donbass bekommt, dass der vermeintlich schwache Selenskyj unter amerikanischem Druck schon irgendwie einlenken werde. Völlig abwegig erscheint mir das nicht, Kai.
Ja, mir auch nicht, aber es gibt dafür eben keine wasserdichten Belege, denn es gibt ja, soweit wir wissen, eben nichts Schriftliches von diesen Treffen. Ob Moskau das jetzt aus taktischen Erwägungen nahelegt, ist also nicht so ganz klar, würde aber erklären, warum Donald Trump immer wieder erzürnt zu sein scheint über den ukrainischen Präsidenten Selenskyj und ausgerechnet ihm und eben nicht dem Angreifer Putin vorwirft, den Krieg nicht wirklich beenden zu wollen. Jedenfalls hat Moskau den Druck auf die Ukraine jetzt verbal weiter erhöht in dieser Frage. Der Putin-Vertraute Kirill Dmitriev, der ja auch schon in Moskau mit dem Trump-Sondergesandten Steve Witkoff verhandelt hatte, schrieb nun auf der Plattform X: Abzug aus dem Donbass ist der Weg zum Frieden für die Ukraine. Womit Russland eigentlich nur gewinnen kann. Also entweder Selenskyj gibt nach und dann bekommt Putin strategisch extrem wichtiges Gebiet, potenziell eine Ausgangsbasis für spätere weitere Eroberungen, oder die Ukraine weigert sich. Dann wird die russische Propaganda der Welt und vor allem Donald Trump erzählen, Selenskyj steht dem Frieden im Weg. Und wovon das aber ablenkt, und das erscheint mir doch ziemlich wichtig, ist, dass die Konzentration auf diese eine Frage so ein bisschen vergessen lässt, dass Putin eine ganze Reihe weiterer Forderungen immer erhoben hat und weiter erhebt, von denen er auch weiterhin keinerlei Abstriche macht. Und weshalb es bislang er war, der alle Angebote für einen Waffenstillstand und ein Einfrieren der Front abgelehnt hatte, als da wären keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, eine Moskau-genehme Regierung in Kiew, ein Zurückdrängen der NATO aus Osteuropa, keine westlichen Truppen in der Ukraine, um nur die wichtigsten Punkte zu nennen.
Was aber mit den ukrainischen Gebietsabtretungen eng zusammenzuhängen scheint, ist die Frage der Sicherheitsgarantien. Und hier hatte der ukrainische Präsident Selenskyj ja verkündet, man sei sich zu 100% einig mit den USA und warte in Kiew sozusagen nur noch auf die Info des Weißen Hauses, wann und wo die Vereinbarung unterzeichnet werden könne. Das wirkte auf mich so, als wolle Selenskyj Trumps Unterschrift mit fettem Filzstift so schnell wie möglich, bevor sich der wankelmütige US-Präsident anders überlegt. Und tatsächlich berichtet nun die Financial Times unter Berufung auf mehrere mit den Verhandlungen vertraute Personen, die Trump-Regierung knüpfe diese US-Garantien daran, dass die Ukraine einem Friedensabkommen und wohl auch der Abtretung des Donbass zustimme.
Und das würde ja letztlich dann die Theorie erhärten, dass Trump und Putin so etwas in der Art besprochen oder sich gar darauf geeinigt haben. Jedenfalls sind wir hier, glaube ich, an einem sehr entscheidenden Punkt. Zudem an einem Punkt, den wir schon seit geraumer Zeit besprechen, dass die Ukraine sich nur auf Gebietsabtretungen einlassen kann, wenn sie wirklich robuste Sicherheitsgarantien erhält. Und dass diese Garantien dann auch wirklich Garantien sind. Hier spielen die USA natürlich eine Schlüsselrolle und auch die Bundesregierung hatte ja ihr eigenes Engagement, Stichwort Koalition der Willigen, immer daran geknüpft, dass auch die USA im Boot sind. Nur wenn sich selbst die NATO nicht mehr auf das Wort Donald Trumps verlassen kann, muss man da nicht erst aus Sicht der Ukraine Zweifel haben, erst recht. Und Zweifel scheint es ja zu geben, Stichwort Filzstift, den du gerade angesprochen hast. Jedenfalls dringt Zelensky schon sehr laut vernehmlich und immer wieder darauf, dass er eine Unterschrift unter einem Papier haben will von Seiten Trumps. Aber selbst wenn dieses Papier unterzeichnet ist, ist doch mein Eindruck, ist man bei diesen Abu Dhabi-Verhandlungen von diesem Thema noch ein Stück weit entfernt. Zelensky hatte eher vage angedeutet nach dem ersten Wochenende, man habe bislang vorrangig über militärische Fragen gesprochen, was mit Berichten übereinstimmt. Man habe zunächst über einen Waffenstillstand und wie der ausgestaltet und abgesichert werden könne geredet. Also von einer Einigung oder einem umfangreichen Abkommen gar scheint mir das Stand heute noch sehr weit entfernt.
Und dann, Kai, müssen wir noch in anderem Zusammenhang über Trump reden, über Trump und erneut über ein Strategiepapier made in Washington. Nach der nationalen Sicherheitsstrategie, die Ende vergangenen Jahres so hohe Wellen geschlagen hatte, folgt nun die nationale Verteidigungsstrategie aus dem Hause von Pentagon-Chef Pete Hegseth, der ja bekanntlich kein Verteidigungs-, sondern ein Kriegsminister sein will. Wie sieht sie aus, die neue nationale Verteidigungsstrategie der USA?
Also es ist erstmal ein mit auffällig vielen Bildern von US-Präsident Donald Trump gespicktes 34-seitiges Dokument, was nicht der einzige Hinweis darauf ist, dass dieses Papier so etwas wie der kleine Bruder der großen Sicherheitsstrategie ist und sich folglich an diese anlehnt bzw. zu dieser aufblickt, wie das ja bis zu einem bestimmten Alter bei Geschwistern so üblich ist. Bei Papier Nummer 1, also der nationalen Sicherheitsstrategie, hatten wir beide ja von der US-Scheidungsurkunde für Europa gesprochen, wo die USA ja ganz explizit ankündigten, sich im Sinne rechter Parteien in die Demokratien von Partnerstaaten einzumischen. Was jetzt Papier Nummer 2 betrifft, so liest sich das, vielleicht siehst du das aber auch ganz anders, Stefan, nicht ganz so eindeutig feindselig Europa betreffend. Stellt aber schon klar, dass dieser Kontinent auf der Prioritätenliste der Trump-Leute weit nach unten rutscht. Und was das Ansehen Europas angeht, sowieso. Ein Schlüsselsatz diesbezüglich lautet aus meiner Sicht:
Obwohl Europa wichtig bleibt, hat es einen kleineren und abnehmenden Anteil globaler wirtschaftlicher Macht. Daraus folgt, dass wir, auch wenn wir in Europa engagiert sind und bleiben, der Verteidigung des US-Mutterlandes und der Abschreckung Chinas Vorrang einräumen müssen und werden.
Diese Sätze werden jetzt einige wieder nutzen, um da die positiven Aspekte rauszusaugen und werden sagen, seht her, die USA ziehen sich ja nicht völlig aus Europa zurück. Aber aus meiner Sicht hieße das dann doch vor zwei Dingen die Augen zu verschließen. Erstmal der klaren Ansage, wir machen weniger, steht ja so in diesem Papier. Und vor allem vor den Ereignissen auch der letzten Wochen und der Ruchlosigkeit, mit der Trump in Sachen Grönland mit den Europäern umzugehen bereit ist.
Und seine Begeisterung für Bündnisse ist ja bekanntlich begrenzt, ganz im Gegensatz zu seinem gewachsenen Appetit auf außenpolitische Alleingänge à la America First. Also ganz klar, du hast die beiden Regionen genannt, stehen die USA selbst und die westliche Hemisphäre ganz oben auf der Prioritätenliste der Trump-Regierung, sowie China, worüber wir gleich noch reden können. Aber am interessantesten fanden wir beide den Abschnitt über Russland, oder Kai?
Ja, also mir ging das zumindest so. Ich bin froh, dass du das ähnlich siehst. Bei der nationalen Sicherheitsstrategie war ja schon auffällig, dass die angeblichen Verbündeten in Europa deutlich heftiger angegangen wurden als zum Beispiel Russlands Machthaber Putin. Und da knüpft der kleine Bruder Verteidigungsstrategie an, denn da heißt es wörtlich:
Russland wird in absehbarer Zukunft eine dauerhafte, aber beherrschbare Bedrohung für die östlichen NATO-Mitglieder bleiben.
Achtung für die NATO-Ostflanke, also weniger für die USA selbst. Woraus völlig logisch folgt, mit dem Problem Russland werden die Europäer allein klarkommen müssen, mit dem angeblich beherrschbaren Problem. Denn Moskau sei nicht in der Lage, heißt es dort, die Vorherrschaft in Europa zu erringen. Dafür wiederum seien die Europäer wirtschaftlich und militärisch zu stark. Ausdrücklich wird Deutschland übrigens angeführt, mit dessen Wirtschaftskraft verglichen Russland ein Zwerg sei. Die Schlussfolgerung aus all dem, Stefan, die NATO-Alliierten sind in der Lage, die Hauptverantwortung für die konventionelle Verteidigung selbst zu übernehmen, glaubt man zumindest in Washington, mit, Zitat, entscheidender, aber sich verringernder US-Unterstützung. Das schließe mit ein, dass Europa die Führung bei der Unterstützung der Ukraine-Verteidigung übernehme. In Klammern, Anmerkungen von uns beiden, das hat Europa ja eigentlich auch schon getan. Die Frage ist eben, ob in ausreichendem Ausmaß. Und auch klar ist, die USA werden die Schrauben bei den Europäern in Sachen Lastenteilung weiter anziehen. Das steht da auch sehr explizit so drin.
Wozu sehr gut passt, Kai, ein bemerkenswerter Schlagabtausch Trumps mit den NATO-Alliierten beim Thema Afghanistan. Da hatte der US-Präsident in einem Fox News-Interview in Davos erklärt, er sei nicht sicher, ob die anderen 31 Partner die USA wirklich verteidigen würden, und sagte über seine Alliierten im Fox-Interview, die würden sicher für sich in Anspruch nehmen, dass sie in Afghanistan dabei gewesen seien, aber da hätten sie sich ja ein wenig von den Frontlinien ferngehalten.
We have never really asked anything of them. You know, they'll say they sent some troops to Afghanistan or this or that. And they did. They stayed a little back, a little off the front lines.
Ja, diese Äußerung hat sofort einen Sturm der Entrüstung in Europa ausgelöst, Kai.
Ja, und aus meiner Sicht völlig zu Recht. Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland, alle verurteilten einhellig diesen herablassenden Kommentar aufs Schärfste. Wir müssen ja jetzt nicht erneut die Statistiken hervorkramen, um zu beweisen, dass 457 britische Soldaten am Hindukusch ihr Leben ließen, 59 Deutsche, von den Verletzten und Traumatisierten ganz zu schweigen. Man wünscht sich, finde ich zumindest manchmal, Trump müsste sowas mal vor Witwen und Hinterbliebenen tatsächlich wiederholen und ihn dabei in die Augen sehen müssen. Jedenfalls hat man jetzt Trump nochmal erklärt, dass nach den Anschlägen vom 11. September 2001 zum ersten und ja einzigen Mal der NATO-Bündnisfall ausgelöst wurde und die USA der Grund waren, warum man da 20 Jahre engagiert blieb in Afghanistan. Daraufhin hat der US-Präsident wieder einmal, muss man glaube ich sagen, einen verbalen Salto vollzogen. Zumindest hat er die britischen Truppen jetzt dann doch mit Lob übergossen. Aber das Entscheidende an diesem Ursprungssatz Trumps dürfte aus meiner Sicht auch sein, dass er damit vorab und proaktiv begründet, warum er die USA selbst nicht wirklich in der Pflicht sieht. Und zwar nicht in der Pflicht, für die Verbündeten im Ernstfall einzustehen. Und das kann ja, wie wir wissen, für die NATO brandgefährlich werden.
Ja, und es ist ja in der Tat nicht das erste Mal, dass er eine zunächst verbale Kehrtwende vollzieht und die Welt damit im Ungewissen lässt, auch die Partnerstaaten. Noch einmal kurz zurück zur Verteidigungsstrategie der USA, Kai. Da gibt es noch weitere Besonderheiten oder Auffälligkeiten. Unter dem Stichwort Bedrohung wird der globale Klimawandel gar nicht mehr genannt, anders als noch zu Zeiten der Biden-Regierung, also der letzten Strategie der USA aus dem Jahr 2022. Dafür wird nun sehr deutlich auf die angeblich großen Gefahren illegaler Einwanderung hingewiesen, die Trumps Regierung ja unter anderem mit den mittlerweile wegen ihrer Brutalität berüchtigten ICE-Beamten bekämpft. Über diese teilweise schlecht ausgebildete, aber offenbar schießwütige maskierte Truppe tobt in den USA ja nach den Toten in Minnesota eine heftige Debatte. Und dann ist da natürlich noch, Stichwort Bedrohungen, China.
Ja, auffällig übrigens auch, lass mich das noch vorweg sagen, die theoretische Bekräftigung dessen, was die USA in der Praxis ja längst tun, nämlich die globale regelbasierte Ordnung aufzulösen. Als Luftschloss-Abstraktion wird die in diesem Papier bezeichnet und damit wird eben vollends klar, was die Trump-Leute eigentlich davon halten. Aber zu China, wonach du gefragt hattest, das wird durchaus als Herausforderung gesehen und ihm wird ja durchaus Priorität eingeräumt. Die Begründung ist vor allem wirtschaftlich. Die Region Indo-Pazifik werde bald für über die Hälfte des Welthandels verantwortlich sein. Würde dieser Raum von China dominiert, so heißt es in der Strategie, hätte es sozusagen ein Vetorecht für den US-Zugang in diese Region. Gleichzeitig auch hier auffällig, dass die Wortwahl, ähnlich wie bei Russland, das unter Biden noch eine akute Bedrohung darstellte, auch hier vergleichsweise sanft ausfällt. Taiwan wird gar nicht erst erwähnt und es heißt da, man wolle, Zitat, respektvolle Beziehungen zu China. Du kennst das Land deutlich besser als ich, Stefan. Überrascht dich das?
Nein, es überrascht mich gar nicht. Im Gegenteil, ich habe schon Ende der 90er in Peking miterlebt, wie konsequent und massiv die Kommunistische Partei Chinas Aufrüstung vorangetrieben hat, ob Jiang Zemin oder Hu Jintao oder seit 2013 nun Xi Jinping. Vor allem unter seiner Führung ist ja die Volksrepublik zu einer militärischen Großmacht geworden, weit über den Pazifik hinaus. Diese Großmacht, die flößt selbst Donald Trump Respekt ein, deswegen wohl die sanften Töne in Richtung Peking. Die Europäer haben mit der neuen nationalen Verteidigungsstrategie der USA jedenfalls nun zum zweiten Mal auch schwarz auf weiß, dass sie mehr auf sich gestellt sein werden. Und sie unternehmen auch durchaus bedeutsame Schritte, denn nun ist ein Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit Indien unter Dach und Fach. Darauf hattest du in deinen Korrespondentenjahren in Neu-Delhi damals noch vergeblich gewartet, oder?
Ja, Trump macht's möglich. In den Jahren vor 2013 hatten Indien und die EU bereits einmal intensiv und wirklich jahrelang verhandelt. Damals war das noch krachend gescheitert. Auch zum Beispiel, um das nur mal rauszupicken, weil die deutsche Autoindustrie niedrigere, nämlich eigentlich gar keine Zölle von der indischen Seite haben wollte. Der indische Pharmasektor war lange ein Problem. Es gab noch andere Querelen. Aber damals war vielleicht auch der Druck noch nicht so groß. Deutschland war sehr, sehr stark auf China fixiert. Die USA waren noch ein verlässlicher Sicherheits- und Handelspartner. Ich will jetzt dieses Abkommen, das da nun zustande kommen soll, denn es muss ja erst auch noch juristisch geprüft werden, jetzt nicht in allen Einzelheiten aufdröseln, will nur anmerken, dass die EU für Indien bereits jetzt der wichtigste Handelspartner ist. Umgekehrt 6.000 europäische Unternehmen in Indien tätig sind. Und anders als bei diesem Mercosur-Abkommen, das wegen des EU-Parlaments ja auf Eis liegt erstmal, in diesem Fall die europäischen Landwirte kaum etwas zu befürchten haben. Also die Chancen, dass es durchgeht, stehen deutlich besser. Mir hat Tobias Scholz, Südasien-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, eine Sprachnachricht geschickt und darauf hingewiesen, dass sich beide, sowohl Indien als auch Europa, mit dieser gigantischen Freihandelszone unabhängiger von China und unabhängiger von den USA machen wollen.
Die französischen Rafale Kampfjetlieferungen nach Indien, die Bestrebungen der deutschen Firma ThyssenKrupp Marine Systems, 6 U-Boote für Indien herzustellen, all dies sind Zeichen, dass in der Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit in den letzten Jahren schon viel passiert ist und viel passiert. Und trotzdem dürfen wir natürlich nicht außer Acht lassen, dass Indien auch weiterhin Russland zu seinen wichtigen Partnern zählt und ein schwieriger Partner für Deutschland und Europa bleibt. Das Kalkül für Europa ist deshalb nicht, dass man Indien jetzt von Russland lösen kann. Denn Indien wird auch weiterhin seinen eigenen Multi-Alignment-Ansatz verfolgen, wo es eben mit verschiedenen großen Staaten der Welt eng zusammenarbeiten möchte. Eher ist das Ziel, mit Indien pragmatisch und interessenbasiert zusammenzuarbeiten. Denn Indien ist die am schnellsten wachsende G20-Nation und mittlerweile ja auch das bevölkerungsreichste Land der Erde.
1,45 Milliarden Menschen leben nämlich mittlerweile in Indien, 450 Millionen in der EU. Dieses Abkommen wird also fast 2 Milliarden Menschen betreffen. Und es dürfte von beiden Seiten, sowohl von der indischen als auch von der EU-Seite, ein deutliches Signal an den immer wieder mit Zöllen drohenden oder sie gar verhängenden Mann im Weißen Haus sein.
Ja, mal gucken, ob er die Signale versteht. Dann lass uns noch auf die aktuelle Lage in der Ukraine schauen. Ich hatte ja in der Einleitung mein Befremden darüber beschrieben, dass Russland auf der einen Seite angibt, an Frieden interessiert zu sein und darüber verhandelt, Auf der anderen Seite seine Luftangriffe auf die ukrainische Energieversorgung und die Zivilbevölkerung aber gnadenlos fortsetzt und nicht mal eine Feuerpause während der Verhandlungen anbietet.
Ja, diesen Kontrast empfindest nicht nur du so. Dieser Drohnen- und Raketenterror, das wissen wir, soll die ukrainische Zivilbevölkerung physisch und mental in die Knie zwingen, und zwar mitten im bitterkalten Winter. Aktuell hat Russland die Hafenstadt Odessa aus der Luft angegriffen. Auch die nordöstliche Stadt Kharkiv war betroffen. Am Wochenende ein weiterer Großangriff auf die Hauptstadt Kiew. Unter anderem über 600 Drohnen und Raketen feuerte Russland in Richtung Ukraine ab. Tausende Zivilisten ohne Heizung, ohne Strom. Fast jede fünfte Wohnung allein in der Hauptstadt ist mittlerweile ohne Wärme, hat der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, erzählt. Es fällt auch mir ziemlich schwer, Stefan, da irgendwie eine Friedensbotschaft aus Moskau herauszulesen.
Ja, und das gilt ja letztlich auch oder erst recht für die Frontlinien oder Frontzonen, wo erbittert weiter gekämpft wird.
Ja, trotz des Winters, Russlands erklärtes Ziel ist es und bleibt es, wenn nicht auf dem Verhandlungsweg, dann militärisch den gesamten Donbass zu erobern. Dafür muss Russland den gut befestigten ukrainischen Verteidigungsgürtel, der in Donetsk durch die Städte Slowjansk und Kramatorsk verläuft, aufbrechen. Dass dies bald gelingen könnte, dafür gibt es keinerlei Anzeichen. Aber die russische Armee versucht natürlich eine ähnliche Zange wie bei dem so viel besprochenen Pokrowsk auch hier eines Tages ansetzen zu können. Etwas vorgerückt sind die russischen Truppen zum Beispiel in der Region Liman, etwas nordöstlich von Slowjansk gelegen. Südöstlich davon wird in und um die Stadt Kostiantyniewka weiter erbittert gekämpft, ohne dass dort nennenswerte Durchbrüche zu verzeichnen wären. Und auch weiter im Süden, in der bereits angesprochenen Stadt Pokrowsk, harren nach allem, was wir aus öffentlich zugänglichen Quellen wissen, offenbar weiterhin ukrainische Soldaten aus. Diese Stadt ist nun seit fast 2 Jahren umkämpft. Spätestens bis Jahresende wollte Russland sie ja eigentlich komplett erobert haben. Also es bleibt so ein bisschen beim bekannten Bild. Russland rückt sehr langsam und unter hohen Verlusten in verschiedenen Regionen vor, übertreibt aber seine angeblichen Erfolge weiterhin maßlos.
Danke für diesen Überblick und deine Analysen, Kai. Wir machen nun einen Schnitt und kommen am Ende zum kompakten Schwerpunkt, der hier in Deutschland spielt und sowohl die nationale Sicherheitsstrategie als auch die Wirtschaft berührt, uns also irgendwie alle betrifft. Knapp 4 Jahre nach Russlands Überfall auf die Ukraine haben wir uns gewöhnen müssen an Begriffe wie kriegstüchtig, Zeitenwende, Abschreckung oder Resilienz. Auch das Wort Gesamtverteidigung begegnet uns gelegentlich. Damit ist gemeint, dass Verteidigung nicht nur Sache der Bundeswehr ist, denn, Zitat, in einer offenen Volkswirtschaft müssen staatliche und private Akteure sicherheitspolitische Verantwortung übernehmen. Zitat Ende. So steht es in der nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung. Und weiter heißt es dort, Zitat, Unternehmen und Zivilgesellschaft müssen ein höheres Risikobewusstsein entwickeln, Verantwortung für ihre Sicherheit übernehmen und die dafür nötigen Fähigkeiten auch zur Selbsthilfe und Eigenvorsorge aufbauen. Zitat Ende. Damit ist explizit auch die Wirtschaft angesprochen. Deutsche Unternehmen sollten sich also vorbereiten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Bundeswehr-Denkfabrik GIDS mit dem Titel »Konsequenzen für die deutsche Wirtschaft im Falle eines militärischen Konfliktes«. Alex Drost hat mit dem Autor der Studie, Wolfgang Müller, gesprochen. Alex, die Privatwirtschaft wird explizit in der Sicherheitsstrategie erwähnt. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass es auch so etwas wie gesetzliche Verpflichtungen für die Wirtschaft gibt, wenn es um die Eigenvorsorge geht?
Naja, überwiegend ist das nicht der Fall. Es werden zwar die Rüstungsindustrie und auch Unternehmen der kritischen Infrastruktur, kurz Kritis, im Gesetz bedacht, wenn es also zum Beispiel um die Energieversorger geht. Beide Wirtschaftszweige, Rüstung und Kritis, sind aber vergleichsweise klein in Relation zur restlichen Wirtschaft.
Was heißt denn vergleichsweise klein? Kannst du das einordnen für uns?
Ja, gerne. Also insgesamt gibt es in Deutschland fast 4 Millionen Firmen, die knapp 40 Millionen Menschen beschäftigen. In der Rüstung arbeiten aber gerade mal 100.000 Menschen und zu den Kritis-Betreibern zählen auch nur gut 1.100 Unternehmen. Das heißt, für einen Großteil gibt es eben überhaupt keine gesetzlichen Vorgaben, obwohl die ja mit Abstand für die größte Wertschöpfung verantwortlich sind und auch dem größten Teil der Bevölkerung Arbeit geben.
Ein Großteil der Wirtschaft, also ein Großteil der deutschen Wirtschaft, kann also im Konfliktfall nur dann funktionieren, wenn sich Unternehmen um sich selbst kümmern, richtig?
Ganz genau so ist es. Und deswegen rät Wolfgang Müller von der Bundeswehr-Denkfabrik GIDS auch dringend dazu, sich als Unternehmen mal ehrlich zu machen.
Die Unternehmen müssen anfangen, ein gewisses Ausfallrisiko in ihr Krisenmanagement aufzunehmen. Und jedes Unternehmen hat ein Risikomanagement. Ganz viele Unternehmen haben ein Business Continuity Management etabliert. Aber sie haben es, glaube ich, nicht etabliert mit dem Blick auf einen militärischen Konflikt und die möglichen Konsequenzen. Und da könnte ich mir vorstellen, wenn es sehr knappe Güter sind, dass bestimmte Bereiche mit der Art von Versorgung, die sie jetzt aktuell gewohnt sind, nicht mehr rechnen können. Und dann muss ich einfach ein Ausfallrisiko mal überlegen, treffe ich dafür irgendeine Form von Vorsorge? Ich habe einen Plan, ich habe eine Idee, wenn der Fall eintritt und ich in der Priorisierung nach hinten rutsche und nicht mehr meine Versorgung, die eigentlich notwendig wäre, sichergestellt ist. Was kann ich machen, um diesen Effekt zu mildern?
Und genau deswegen sollte sich jedes Unternehmen schon heute Gedanken darüber machen, wie es Vorsorge betreiben kann.
Was bedeutet das denn jetzt ganz praktisch für die Umsetzung?
Gibt es leider überhaupt keine pauschale Antwort drauf. Ein Dienstleistungsunternehmen muss ja irgendwie anders vorsorgen als eine Firma, die ja irgendein Produkt herstellt. Ich mach's mal praktisch. Also ein Hersteller von Luftballons, der braucht wahrscheinlich Kautschuk als Rohstoff, Energie für seine Maschinen und muss auch irgendwie schauen, wie er seine Luftballons in den Handel transportiert. Die wichtigste Ressource von einem Reinigungsunternehmen, also einem Dienstleister, ist ja dagegen das Personal. Jeder muss also anders vorsorgen, um durch die Krise durchzukommen.
Betrachten wir mal den Punkt Personal ein bisschen genauer, denn in großen militärischen Konflikten, wie wir das in der Ukraine ja sehen, da sehen wir auch, dass Personal knapp wird, weil insbesondere die Männer von den Streitkräften eingezogen werden. Wie können sich Unternehmen in Deutschland darauf vorbereiten?
Ja, man kann zum Beispiel versuchen, Teile seiner Belegschaft unabkömmlich stellen zu lassen. Für ein Rüstungsunternehmen oder einen Energieversorger ist das ziemlich einfach. Der, um bei dem Beispiel zu bleiben, der Luftballonhersteller, hat aber im Kriegsfall wahrscheinlich nicht die besten Argumente für so eine Maßnahme.
Was aber doch jedes Unternehmen mal machen könnte, wäre doch zu fragen, wer in der Belegschaft überhaupt Reservist ist. Denn das sind diejenigen, die der Wirtschaft ja dann im Konfliktfall mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr zur Verfügung stehen würden, richtig?
Ja, so ist es. Und der Personenkreis, der geht auch weit über die Reservisten hinaus. Das sagt auch Wissenschaftler Müller.
Ich muss als Unternehmen, egal welchem Unternehmen, muss ich damit rechnen, dass beispielsweise dann durch die Aktivierung der Wehrpflicht Menschen mit militärischer Vorerfahrung der Reserve zugeführt werden. Ich muss auch damit rechnen, dass wenn ich Mitarbeitende habe, die im Organisationen, die im Konfliktfall dem Zivilschutz zuzurechnen sind, Freiwillige Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, dass die auch sozusagen herangezogen werden.
Problem dabei, wie will man das erheben, um sich einen Überblick zu verschaffen, denn der Datenschutz lässt hier grüßen.
Also ich kann jetzt alle fragen, aber was mache ich mit den Ergebnissen? Darf irgendwo stehen, Müller ist Reservist? Ne, darf ich das erheben? Das wird die erste Frage sein überhaupt. Und die zweite Frage wird sein, darf ich die erhobenen Daten auch speichern? Und ich persönlich vertrete jetzt die Position, dass ich sage, normalerweise, wenn es zur Aufrechterhaltung des Grundbetriebes notwendig ist, dann könnten diese Daten erhoben werden. Und wenn nicht, dann wäre meine Empfehlung, die gesetzlichen Grundlagen dafür zu schaffen.
Generell ist es nämlich so, dass die Frage nach dem Reservistenstatus in die persönlichen Rechte eingreift. Umgekehrt muss ich dem Arbeitgeber auch nicht melden, wenn ich Reservist bin. Müller hat aber ja auch schon angedeutet, dass es dafür Ausnahmen geben sollte, wenn das Interesse des Arbeitgebers berechtigt ist. Und dieses Interesse könnte bei sicherheitsrelevanten Positionen bestehen, zum Beispiel eben in der Rüstung, wo die Personalplanung im Verteidigungsfall ganz elementar ist. Aber selbst dann ist die Zulässigkeit solcher Erhebungen rechtlich umstritten und muss wirklich richtig gut begründet sein.
Und elementar für die Wirtschaft ist ja nicht nur das Personal, sondern auch die Energieversorgung, klar. Sollten sich Unternehmen auch hier selbst darum kümmern, im Verteidigungsfall abgesichert zu sein, oder ist das nicht eigentlich eine staatliche Aufgabe?
Die Antwort lautet sowohl als auch. Also gesetzlich geregelt sind ja zum Beispiel die Erdölreserven. Demnach muss der Staat Vorräte in Höhe von 90 Tagen Nettoimporten vorhalten. Auch die Industrie selbst sorgt freiwillig vor, aktuell für etwa 30 Tage. Das ist natürlich gut, aber auch nicht fürchterlich viel. Deswegen sollten Unternehmen auch über Dinge nachdenken, wie eigene größere Öl- und Gasreserven, vielleicht auch Dieselgeneratoren oder aber auch über Maßnahmen wie zum Beispiel ja, Photovoltaik, um die Versorgung mit Energie sicherzustellen. Beim Thema Gas ist der Staat übrigens schon besser aufgestellt als noch vor dem Ukraine-Krieg. Stichwort Flüssiggas-Terminals.
Wenn ich mir angucke, die Terminals, die gebaut wurden für die Anlandung von Flüssiggas, da gab es ja eine Riesendiskussion, ob wir denn wirklich die 4 Stück bräuchten. Aber ich glaube schon, dass der Gedanke der Redundanz ganz entscheidend gewesen ist. Deswegen jetzt aktuell, wenn ich auf Auslastungszahlen gucken würde, dann würde ich sagen, na, da könnte man auch mit weniger auskommen. Aber im Sinne einer Redundanz zu sagen, naja, wenn ich dort eben eine Störung habe, Sabotage habe, ja, dann habe ich zumindest noch andere Standorte, wo denn die Versorgung mit Flüssiggas auf dem Schiffswege weiterhin stattfinden kann.
Was man beim Thema Energieversorgung und Bevorratung laut Müller auch nicht vergessen darf, ist die Rolle von Deutschland in einem Konflikt. Denn wahrscheinlich würden wir zwar kein Frontstaat werden, aber immerhin Drehscheibe für andere NATO-Verbündete, die dann ihr Material und Personal von West nach Ost verlegen müssten. Und im Rahmen dieser Funktion müsste Deutschland auch die Treibstoffversorgung dieser Verbände sicherstellen. Das zehrt zusätzlich an den Reserven. Hinzu kommt natürlich auch ein weiteres Risiko, nicht unbedingt durch direkten Beschuss, aber vielleicht durch Sabotage.
Wenn ich ein Gegner wäre, dann würde ich natürlich gucken, wie kann ich diese Drehscheibe möglichst stören. Dann würde ich gucken, dass ich dort in irgendeiner Form das sabotiere. Also ich habe ein anderes Bedrohungsszenario, aber ich muss mir natürlich Gedanken machen, was für eine Konsequenz kann daraus denn erwachsen.
Wenn man sich diese Gedanken macht, kann dabei natürlich herauskommen, dass ich als Unternehmen überhaupt nichts machen muss, entweder weil ich schon heute richtig gut aufgestellt bin oder weil es schlichtweg zu teuer ist. Aber Gedanken, die sollte man sich auf jeden Fall machen.
Trotzdem, Deutschland verwickelt in einen Krieg, das übersteigt die Vorstellungskraft vieler. Inwieweit würde es uns denn helfen, auf die Erfahrungen der ukrainischen Wirtschaft zurückzugreifen, also sozusagen Best Practice für den Worst Case?
Drauf gucken kann man, viel lernen kann man wahrscheinlich auch, aber eine Blaupause wäre die Ukraine am Ende sicherlich nicht, weil die eben Frontstaat ist und nicht Drehscheibe. Dennoch, wie gesagt, die Ukraine, die wäre, sagen wir mal so, zumindest ein guter Ideengeber.
Ich will mal zwei Beispiele nennen. Die Ukraine hat ja wesentliche Teile seiner Industrieproduktion, die ja im Donbass in der Region sind, hat sie ja verloren. Und die starken Luftangriffe würden es natürlich schwierig machen, wenn ich zum Beispiel eine zentralisierte Drohnenproduktion hätte. Das müsste ich ja massiv schützen. Und in dem Fall kam es zu einer absoluten Dezentralisierung der Produktion, was Drohnen angeht. Das Gleiche ist im Prinzip mit der Energieversorgung. Wir erleben es jetzt ja gerade wieder, dass Energieinfrastruktur massiv unter Beschuss ist. Aber relativ schnell ist es eigentlich wieder in großen Teilen wiederhergestellt. Das heißt also, ein massiver Schlag hat gar nicht mehr die Wirkung, wie es jetzt vielleicht bei uns wäre, weil wir in dem Verständnis überhaupt noch keine Vorsorge getroffen haben. Also wie viele Unternehmen besitzen beispielsweise eine von der öffentlichen Versorgung unabhängige Energieversorgung? Das wäre zum Beispiel so eine Fragestellung, die ich als Unternehmen mir stellen würde, wenn ich sage, naja, ich muss vielleicht ja damit rechnen. Jeder kleine Beitrag, den jeder von uns leisten kann, entlastet natürlich den Staat in der Notwendigkeit, eine Versorgung sicherzustellen. Und das ist eigentlich egal, über was wir da reden, ob wir über Nahrungsmittel reden oder ob wir über Energie reden.
Das alles kostet unbestritten viel Kraft. Es wird vielleicht auch sehr teuer für die Wirtschaft. Aber leider ist das heutzutage eine Risikokategorie, mit der man sich besser doch mal befassen sollte.
Alex, danke für deine Recherchen und diesen Überblick.
Immer gerne.
Ja, danke euch beiden, Alex und Stefan. Und das war's für heute mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Stefan Niemann.
Grönland besetzen, im Iran eingreifen. Die Welt dreht sich gerade besonders schnell wegen eines Mannes, Donald Trump. Der US-Präsident mischt die Weltpolitik auf und sich überall ein. Hi, ich bin Philipp Abresch vom Weltspiegel-Podcast. Wir schauen für euch genauer hin mit einer Sonderreihe zu Trumps neuer Welt, in der nur eins zu gelten scheint, das Recht des Stärkeren. Welche Drohungen macht er wirklich wahr? Was müssen die Länder fürchten, die er ins Visier nimmt? Wir trennen für euch Fakten von Fiktionen. Wir sortieren und analysieren. Wie immer mit verschiedenen Stimmen und Eindrücken von vor Ort, damit ihr die Welt, wie Trump sie sich vorstellt, ein Stück besser versteht. Jeden Mittwoch eine neue Folge Trumps neue Welt im Weltspiegel-Podcast, in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst noch gerne Podcast hört.